Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den effektreichsten Podcast der Welt. Und bei mir ist der Mann, der als einziger in Deutschland eine Komplettversion des Mitsuguchi-Starschnitts der Bravo an seiner Wand hängen hat. Wunderschönen guten Morgen, Micha.
Hä?
Was? Kennst du nicht mehr den Bravo-Starschnitt von früher, wo man in jeder Heftausgabe so den Knöchel eines Stars ausgeschnitten hat und dann hatte man irgendwann nach 118 Ausgaben den kompletten Star in Lebensgröße an der Wand? Kennst du es nicht mehr?
Nee, kann ich nicht.
Und ich stelle mir halt immer vor bei dir, wenn du über Mitsuguchi redest, über den wir ja heute sprechen werden, dass der bei dir komplett als Starschnitt an der Wand hängt.
Nee.
Ja, nee. Also so aus der japanischen also, Bravo.
Nee, nicht wirklich. Nee. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst. Ich wollte gerade sehen. Ich weiß nicht, wie viele Hörer hier auch noch Bravo kennen.
Jetzt auch Bravo ist. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Gut, wahrscheinlich kennen mehr Leute Tetsuya Mitsuguchi, denn das ist eine, naja, man kann fast schon sagen, eine Art lebende Legende. Ein japanischer Entwickler, der vor allem bekannt geworden ist durch Res, aber davor auch durch Space Channel 5, Meteos, Lumines. Wir hatten neulich erst über die neue Lumines-Version gesprochen, die rauskam. Und wenn man diese Spiele spielt, hat man sich immer gedacht, Mensch, der macht das so geschickt, der verbindet Musik und Puzzle-Games so fantastisch miteinander. Aber Meteos ist halt nicht ganz Tetris und Lumines ist auch nicht ganz Tetris. Also von der Qualität der Spiele ja, aber halt nicht Tetris. Und jetzt halte ich fest, Micha, du weißt es natürlich schon, aber Mitsuguchi hat endlich die Tetris-Lizenz bekommen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir heute über Tetris-Effekt sprechen. Und ich kann jetzt schon sagen, eins der wohl tollsten Spiele dieses Jahr.
Ja, komm mal, dann sagst du. So,
große Ankündigung
hier. Große Ankündigung hier. Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr zu
tschüss,
sagen.
Bis tschüss, bis morgen.
Ja. Du hast ja schon quasi alles gesagt. Ja, also lass uns noch mal kurz über Mitsuguchi reden. Also der Mitsuguchi hat, also das bekannteste Spiel, glaube ich, das er gemacht hat, ist Res. Das ist ein Rail-Shooter, wo es sehr um Synästhesie geht. Synästhesie ist, wenn Menschen durch Klänge oder Geschmäcker bestimmte Farben im Kopf sehen. Da gibt es eine wunderbare Szene bei dem Film Ratatouille. Kennst du den von Pixar mit der kleinen Ratte?
Ja, klar, ja.
Wo diese ich habe den Namen jetzt vergessen, aber die Ratte beschreibt ja irgendwie, wie sie Geschmack empfindet. Und dann gibt es so eine ganz tolle Animation, dass der dann irgendwie sagt, so, ja, hier und dieser Käse schmeckt so. Und dann ist das Bild einfach schwarz und du siehst dann irgendwie Farben über dem Bildschirm kreisen. Und das ist so im Grunde genommen eine ganz gute Visualisierung von Synästhesie. Das kann durch Klang kommen, das kann aber auch durch Geschmack kommen, ist aber einfach nur eine Beschreibung dafür, dass bestimmte Sinneselemente von deinem Nervensystem und bestimmte Sachen dann miteinander verbunden sind. Also du isst ein Stück Käse und hast dann gleich so eine bestimmte Farbe oder einen bestimmten, ne, auch einen Klang im Kopf und andersherum, wenn du irgendeinen Klang hörst, kommt das dann, triggert das irgendwie bei dir im Kopf oder irgendwie anders in den Geschmack zum Beispiel. Also du hörst vielleicht einen bestimmten Ton, du hörst Mozart und dann schmeckt das irgendwie für dich nach Chips.
Ist jetzt aber eine weite Herleitung bis
ja, pass auf. Zu Gucci. Ja, pass auf. Und dann kommt Res. Und Res ist so eine, ist die Videospielversion von Synästhesie. Also Mitsuguchi hat gesagt, so, ich will irgendwas machen, was so dieses Gefühl von Synästhesie so ein bisschen beschreibt und hat das Ganze dann drumherum gebaut in ein sehr großes, krasses Techno-Video-Konstrukt und so. Ist aber vom Grundgedanken dasselbe Ding. Nämlich alles, was du da tust in dieser Welt, ist irgendwie mit einem Klang und mit Farben verbunden. Und das Ganze sieht grob gesagt aus wie ein sehr abgefahrener Synthesizer oder wie diese lustigen Effekte, die man früher bei Winamp reinschmeißen konnte, wenn die Musik lief, ist aber im Grunde genommen alles hergeleitet von Synästhesie. Und das ist eins der größten, ist ein Kunstwerk. Also Res ist unbestreitbar. Ja, ja, ja. Also es wurde oft schon in Museen ausgestellt. Hier in Dortmund gab es sogar eine Ausstellung, wo Res lief. Unbestritten eins der größten, besten Spiele aller Zeiten, die je gemacht worden sind. Es gibt es halt auch in so einer VR-Version jetzt. Ich glaube, Res Infinite heißt es. Fantastisches Spiel. Jeder, der es nicht gespielt hat, der hat wirklich was verpasst. Der hat nicht gelebt. So. Und dann gibt's, und Mitsuguchi hat auch noch Space Channel 5 gemacht. Auch eine sehr ikonische Spielserie, wo unter anderem Michael Jackson seine Moves reingespielt hat. Also der hat da tatsächlich mitgemacht. Mhm. Ist aber halt dieses super coole Retro-Funk-Ding-Musikspiel mit Ulala, dieser Reporterin in dem weißen Outfit. Das ganze super bekannte Spiel, gibt's auch viele Cosplays zu und so, kommt auch bald in der VR-Version. Und du hast es natürlich gesagt, Lumines und so ein paar andere kleinere Projekte. Wie, was heißt klein? Also Child of Eden zum Beispiel ist ein Spiel, das er zusammen mit Ubisoft gemacht hat. Das geht so in die Richtung von Res, ein bisschen anders mit Bewegungssteuerung und so, aber auch so dieselbe Art. Und dann hat er noch so ein paar, so Every Extend Extra und sowas gemacht, also so ein paar kleinere Puzzlespiele. Und der Mitsuguchi ist ein verdammtes Genie.
Ja, weil er eben, wie du schon jetzt angedeutet hast und wie wir auch schon gesprochen haben, eben immer diesen Musikcharakter in die Spiele so dermaßen als Grundvoraussetzung mitbringt, dass die Musik nicht einfach nur eine nette Begleiterscheinung ist oder irgendwie ins Ohr geht oder irgendwie da so dahin dudelt, sondern der schafft es immer, dass die Musik in seinen Spielen elementarer Bestandteil des Gameplays wird und elementarer Bestandteil des Gesamterlebnisses und das in einer Form mit Interaktion verbindet, die halt so sonst niemand zu erzeugen vermag. Also ich kenne keine Spiele außer die von Mitsuguchi, die das so dermaßen gekonnt miteinander verbinden können und so eben auch Tetris-Effekt. Im ersten Moment denkt man Tetris. Was soll man denn aus Tetris? Das hat jetzt 34 Jahre auf dem Buckel, dieses Spiel, ja. Das haben wir auf dem Pausenhof als Teenager haben wir Gameboy hoch und runter gespielt. Was soll denn aus so einem alten Schinken noch irgendwie Modernes entstehen? Kann der nicht mal was Neues machen? Und ich lag so falsch. Ich habe bei der Ankündigung genau das gedacht. Ich habe gedacht, naja gut, Mitsuguchi, der macht eigentlich immer gute Spiele. Und der wird da schon auch was Cooles draus machen. Ich habe ja gerade erst, wie gesagt, Lumines gespielt und hatten mir ja vor ein paar Wochen einen Podcast dazu. Das macht ja schon Spaß, aber dann dachte ich, oh, jetzt habe ich jetzt echt nochmal Bock Tetris und habe ich jetzt echt nochmal Lust, 40 Euro für eine PlayStation-exklusive Tetris-Version auszugeben. Und genau diese Kritik ist ja auch erstmal berechtigt, wenn man das Spiel noch nicht gesehen oder erlebt hat, aber er hat es halt wirklich tatsächlich geschafft, dieses eigentlich perfekte Spiel Tetris, also Tetris, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist mit eins der besten, zeitlosesten Spielideen, die man sich ausdenken hätte können. Also Tetris kannst du immer spielen, das ist immer gut. Es gibt natürlich tausend verschiedene Varianten und Versionen, aber das Grundprinzip von Tetris ist einfach unkaputtbar. Das macht immer Spaß. Ja. Und jetzt mit dieser Mitsuguchi-Formel, das wird mehr als die Bestandteile erstmal zu versprechen erscheinen. What? Wie man es auch immer sagen mag. Naja, man denkt sich halt, okay, alte Spielformel, Typ, der coole Musik macht in seinen Spielen, das wird schon irgendwie gut. Aber dass da sowas Frisches und Neues bei rauskommt, hätte ich tatsächlich nicht erwartet oder gedacht.
Genau, also ich glaube, das Prinzip, du hast es ja gerade gesagt, zeitloses Prinzip, Tetris muss man jetzt eigentlich nicht so groß erklären. Also für die Leute, die eine Auffrischung brauchen, da fallen Blöcke runter. Und diese Blöcke müssen so kombiniert werden, dass Reihen entstehen und die Reihen lösen sich auf. So, das war Tetris. Genau. Also wer jetzt vielleicht nur ein Lumines gespielt hat und nie Tetris, gibt ja Leute vielleicht. Also es gibt tausende von Tetris-Versionen. Aber wer weiß, vielleicht sind ja Leute dabei, die sehr jung sind und das noch nie gespielt haben. Tetris gibt's fast überall. Tetris gibt's vor allen Dingen auch in viel unterschiedlicher Qualität. Also es gab so ein Lizenzwirrwarr um Tetris und deswegen gibt's so viele Tetris-Versionen. Also es gibt Leute, die haben eine offizielle Tetris-Lizenz, es gibt Leute, die haben inoffizielle Tetris-Spiele gemacht. Da gibt's ein sehr gutes Digital Foundry-Video, das du mir empfohlen hast. Das habe ich mir dann gestern nochmal angeguckt.
Das Retro.
Richtig gut. Also hat der, wie heißt der Typ nochmal?
Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der hat irgendwie 60 verschiedene Tetris-Versionen nochmal gespielt und gecaptured und miteinander verglichen. Und da wurde mir erst klar, wie was für eine Evolution in Tetris eigentlich auch drinsteckt, ja, mit den Spielregeln, mit der Geschwindigkeit und die ganzen Komfortfunktionen, die man heute von Tetris kennt. Da gab es ja viel davon, auch auf dem Gameboy zum Beispiel.
John Nyman oder so heißt der. John mit Vornamen auf jeden Fall. Das da hat man gerade auf der Zunge. Jedenfalls, er hat sehr, sehr cooles, also vielleicht das beste, eins der besten Tetris-Videos überhaupt gemacht. Und es gibt noch ein sehr gutes Video von den Gaming Historian. Die sollten wir beide hier verlinken mal. Der beschreibt, wie die Entstehungsgeschichte von Tetris eigentlich war. Also, dass das eigentlich ein Ding ist, das an einer russischen Universität entwickelt worden ist und dass da es einen sehr großen Wirrwarr um die Lizenzen gab und so. Da ist sehr interessant, 45 Minuten lange Dokumentation zusammen mit dem Ding von dem John von Digital Foundry, kann man sich ja jetzt also in Spielfilmlänge über Tetris informieren. Und lohnt sich auch, weil das ist eine spannende Geschichte. Also es ist wirklich echt cool. Eins der interessantesten Spiele, so historisch gesehen. Und es gibt auf jeden Fall 1000 Versionen. Und diese Und die Tetris-Effekt-Sachen, die, da sind alle Entwicklungen auch drin. Das ist vielleicht schon mal wichtig zu sagen. Also alles, was man, was über die Jahre in, an Tetris entstanden ist, zum Beispiel, dass man Blöcke sofort auf den Boden fallen lassen kann, indem man eine Taste drückt, anstatt sie runterfallen zu lassen, dass man das beschleunigen kann, dass die Blöcke erstmal einrasten, bevor sie, also dass es erstmal eine Sekunde dauert, bevor sie halt einfach fest an der Position sind, womit du dann auch so um die Ecke puzzeln kannst. Ne? Also eigentlich ja, Blöcke, die sonst einfach nur runterfallen, da kannst du dann doch nochmal die so nach links oder nach rechts schieben, sodass ein hervorstehendes Stück dann doch geschlossen wird, das kannst du machen. Und viele Sachen, das kannst du an- und abschalten, du kannst dir das Tetris-Erlebnis dann auch so gestalten, wie du es möchtest, aber das ist alles irgendwie drin, also es ist das, klingt jetzt merkwürdig, aber es ist das fortschrittlichste Tetris, das je entwickelt worden ist.
Ja, und das, das Ultimativste, ja. Also du kannst sogar so weit gehen und dir die Originalfarben des ersten Tetris wieder aktivieren, ja. Weil, da kommen wir jetzt auch mal zu Tetris-Effekt, zu den Besonderheiten, Tetris-Effekt bricht mit einer ganz klaren Tradition, nämlich, dass Tetris immer sehr nackt und sehr klar getrennt ist von dem, was im Hintergrund passiert. Also jeder hat schon mal irgendwie Tetris auf Windows oder so gesehen, wo dann irgendwelche russischen Kirchen gezeigt werden oder irgendwelche russischen Bauten. Das ist ja nicht bei jeder Tetris-Version, dieser Russland-Aspekt. Dann gab es auch eine, da in diesem Video zu sehen, eine ganz geile so Philips CDI-Version, wo im Hintergrund so Natur-Videos gelaufen sind. Aber es war immer klar, Hintergrundgrafik, Hintergrundmusik, auch die berühmte Melodie, die war immer getrennt vom Spiel. Ja? Und du hast halt immer vorne deinen Tetris-Bereich gehabt und hinten die Hintergrundgrafiken. So. Und Mitsuguchi hat sie gesagt, nö, mach ich nicht. Ich will da ein ganzes einheitliches Ding draus machen. Und es geht schon dabei los, dass die Tetris-Steine selber, also die Tetriminos, wie sie heißen, die bestehen ja immer aus 4 quadratischen Blöcken in den unterschiedlichen Buchstabenformen. Also ihr kennt das L, ihr kennt das I, dann diese S-Buchstabenform und so weiter. Die passen sich immer auch thematisch dem entsprechenden Level an. Und bei Tetris Effects ist es so aufgebaut, dass du 30 verschiedene Levelabschnitte hast, die wie so eine Perlenkette aneinander aufgereiht sind in der Kampagne. Kannst du natürlich auch einzeln noch anwählen und so, aber die haben immer so ein Thema. Zum Beispiel, keine Ahnung, du bist in einem tiefblauen Ozean und um dich herum formen sich dann nach und nach passend zur sphärischen Klangatmosphäre formen sich aus Lichtpunkten auf einmal Delfine, die neben dir her schwimmen und deine Tetris-Formen haben halt auch einen passenden charakteristischen Look, wabern so ein bisschen, drehen sich wie Luftbläschen irgendwie noch so in sich selber, also alles ist irgendwie animiert, alles bewegt sich, alles ist im Fluss und dadurch wird es zu einem, also du wirst eins mit der Musik, mit dem Tetris-Gepassel und auch mit den Effekten. Also wenn du eine Linie zum Beispiel vervollständigst, dann löst die sich so in so Partikeleffekte auf. Wenn du 4 oder 3 Reihen gleichzeitig abräumst, dann ist da auch gleichzeitig noch so ein Klangteppich dabei, der sich über dich ausbreitet und immer alles passend ineinander stimmig. Und es ist schwer zu beschreiben in Worte, aber ich habe das so ein bisschen damit verglichen, dass man sich vorkommt, als ist man nicht einfach nur am Tetris spielen, sondern man komponiert ein Stück oder man ist der Regisseur und der Zuschauer gleichzeitig, oder? Vielleicht kann man so ein bisschen in die Ecke beschreibbar machen.
Also ja, weil jede Aktion ist ja an einen bestimmten Klang in der Musik gekoppelt und die Musik ist dynamisch. Das ist vielleicht schon mal das Erste, was man unbedingt unterstreichen muss. Also du hast natürlich einen, so ein Thema ist immer sehr grafisch, sehr aufwendig gemacht und so, obwohl es nur Tetris im Vordergrund ist und so, aber du hast halt immer im Hintergrund total krasse Animationen, die ja irgendwie dann auch passen und die Musik ist
dynamisch. Aber die nie so arg ablenken, genau. Muss man schon auch dazu sagen. Das sind schon so eher voll, so atmosphärische Animationen.
Voll gut die Balance so gehalten. Also man hat, das ist natürlich immer so am Randbereich vom Auge, aber man hat irgendwie nie das Gefühl, dass es einfach zu stark ablenkt. Das fand ich auch. Und das Interessante ist, die Musik ist halt dynamisch, das ist halt Mitsuguchi-Style, dass die Musik so ähnlich wie bei Lumines sich halt einfach nach dem Spielfortschritt verändert. Und also die Kampagne ist so aufgebaut, dass diese einzelnen Level haben eine Anforderung, nämlich dass so, also in der Regel sind es, ich glaube im Normalmodus musst du 36 Linien lösen und das ist dann, muss ich vorstellen, dass es dann immer so gedrittelt ist. Also so, wenn du 12 Linien geschafft hast, dann kommt ein neuer Abschnitt in der Musik, dann wird die Musik lauter, intensiver, es kommen einfach neue Elemente dazu und im letzten Drittel, wenn du, 24 Zeilen oder so gelöst hast und du musst die letzten 12 dann irgendwie machen oder dann wird das Ganze intensiv und schnell. Und da ändert sich die Spielgeschwindigkeit, die Grafik ändert sich, die wird dann größer, lauter, intensiver. Und diese ganzen, die Musik ist halt segmentiert. Also du hast halt die Baseline und so grundlegende Linien und auch so die ganzen Sphären und die Flächen hast du alle dann schon im Hintergrundlayer so mit drin. Aber es gibt so vordergründige Musikeffekte, zum Beispiel Vocals oder halt ein Klavier oder irgendwie Keyboard oder so. Die sind halt davon getrennt, separiert. Und die erklingen immer dann, wenn du halt irgendeine Aktion durchführst, zum Beispiel den Block drehst oder irgendwie den Block auf den Boden setzt oder wenn Linien sich auflösen. Und das ist so geil. Also man spielt das und
Du bist wirklich Teil der Musik. Ja. Du bist Teil der Musik. Du spielst ein Instrument. Du spielst nicht Tetris, sondern du spielst Instrument. Und das ist so variantenreich. Du bist mal in so einem Manhattan-artigen Level, wo du dann auf einmal das Gefühl hast, du bist in einer Jazzbar und jedes Mal, wenn du den Stein drehst, kommt halt so ein kleiner Jazz-Akkord oder ein Klavier-Geklimper und sonst nichts. Und du hörst am Anfang einfach nur dein Geklimper und du ertappst dich dabei, wie du halt auf einmal kopfnickend da sitzt und mitten in einem Dschungellevel die Steine wirklich auch im Takt fallen lassen willst, weil sich sonst die Trommel falsch anhört, so ein bisschen, ja. Also so, dass man in den Takt reingeht und im Takt die Steine fallen lässt. Und was du gesagt hast, dass es immer schneller wird, stimmt nur bedingt, weil das ist je nach Level auch unterschiedlich. Also das ist nämlich auch ein Bruch mit der Tradition, dass Tetris immer ansteigend schneller und schwerer wird. Also klassisches Tetris-Prinzip ist ja, dass du dann immer Level 8, Level 9, Level 10 von der Geschwindigkeit aufsteigst und dann kommen die Steine immer schneller runter und wenn du es eben nicht mehr schaffst, die Steine abzubauen durch Linien, dann stoßen sie irgendwann oben am Bildschirmrand an und dann bist du Game Over. Und bei Tetris-Effekt orientiert sich die Spielgeschwindigkeit und damit eben auch die Schwierigkeit des Puzzles an der aktuellen Musik. Und es kann eben auch mal passieren, dass mittendrin auf einmal der Takt schneller wird und die Musik halt voll dramatisch ist. Und dann musst du halt auf einmal 2 Minuten lang in der höchsten Geschwindigkeit überleben. Und dann löst sich das aber auf einmal wieder auf. Und du hörst schon so, wie der Beat langsam abflacht und wie du dann so wieder, dein Puls beruhigt sich langsam wieder. Du bist ja richtig drin, weil durch die emotionale Ansteigung der Musik und deine eigenen Trommeln, die dich sozusagen noch antreiben, versetzt du dich selbst irgendwie in so einen Zustand, dass du schwitzt und schwer atmest. Und dann auf einmal beruhigt sich die Musik wieder, die Steine kommen wieder langsamer. Und du hast halt so ein unglaublich befriedigendes Gefühl der Erleichterung, dass du irgendwie diese stressige Phase geschafft hast. Und das ist halt echt in jedem Level gibt es diese Geschwindigkeitsspitzen irgendwie an anderer Stelle. Manche sind dann halt eher ansteigend, haben das Finale am Ende. Manche kommen direkt am Anfang irgendwie schnell und werden dann langsam. Und dann hast du ein Level geschafft und dann ist wirklich so, du atmest durch. Die Musik wird so sphärische Klänge, die Songs wabern so ineinander. Ja, von dem New York-Level geht es dann über in den Wasser-Level oder in so einen Luftballon-Level, wo du in so einem Heißluftballon schwebst und alles löst sich in Partikel auf und überschwemmt dich halt regelrecht mit so Partikel und Effekten und du bist einfach nur glücklich. Ja. Also so ging es mir zumindest, diesen Level geschafft zu haben. Und ich habe so ein intensives Spielerlebnis selten gespürt. Vor allem, muss man jetzt noch an der Stelle nochmal erwähnen, wenn man es in VR spielt. Also das Spiel ist exklusiv für die PlayStation 4 erschienen, witzigerweise, und ist komplett ohne VR spielbar und ist auch komplett das identische Spiel. Du kannst jederzeit im Hauptmenü sagen, ja, mach VR an, nö, mach VR aus. Und dann setzt du dir einfach die PSVR auf und bist dann halt im gleichen Spiel, in der gleichen Kampagne, wie auch immer du das möchtest, kannst jederzeit wechseln, aber hast halt auf einmal noch ein noch stärkeres, intensiveres Spielgefühl, weil du diese Abkapselungsmechanik von deiner VR-Brille, die dich ja wirklich abschottet, dicke Kopfhörer drauf, das ist so eine intensive Intensivitätssteigerung, das ist echt zu empfehlen. Es funktioniert auch ohne VR ganz gut, aber in VR ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
Also der erste Aha-Effekt, den ich dann irgendwie hatte, ich habe es erstmal normal gespielt, war, dass ich den HDR-Modus angeschaltet habe und da war ich schon so, oh.
Oh ja, ja.
Was ist denn hier? Das war schon ziemlich gut. Und dann habe ich jetzt gerade eben von dem Podcast halt noch den VR-Modus ausprobiert. Das ist schon echt geil. Also, das ist ein bisschen schade, dass die PSVR so eine niedrige Auflösung hat, weil ich fand die crispen Grafiken gerade so auf einem 4K-Fernseher, das ist schon nochmal was Cooles. Aber im VR hat man dafür dann diese natürlich die Räumlichkeit Und auch das visuelle Effekte sind ja auch so in verschiedenen Ebenen aufgestellt. Also du hast dann zum Beispiel, also eine meiner absoluten Lieblingsstages ist zum Beispiel die, wo irgendwie so eine Art Ritual gehalten wird. Da hast du irgendwie
so. Ja, so rom, rom, rom.
Genau, das ist so elektronische Musik, die wird so gemischt mit so Ritual-Sounds und man fängt irgendwie am Anfang damit an, dass es relativ harmlos ist. Also die Blöcke sind alle so in Brand gesetzt und immer wenn du dann halt eine Reihe löst, dann verbrennen die. Also und in Design gibt es immer so einen richtig schönen Flammenfunkeneffekt. Der dann halt auch Funken so in den Vordergrund sprüht und das wirkt gerade im VR ziemlich cool. Und das wird dann immer intensiver. Also das ist ja dann so, das wird wirklich dann immer schneller und dann fangen auch irgendwann um dich herum, also um das Spielfeld herum, dann auch so Schemen von Menschen sich zu bilden, die dann dieses Tetris-Spielfeld anbeten. Ja. Und die Musik wird super intensiv und schnell und es wird wirklich auch schwer an der Stelle, dann halt noch die Kontrolle zu behalten, weil Spielgeschwindigkeit ist sehr hoch. Im VR ist das dann echt ein geiles Ding. Also wenn man dann wirklich dann mitten in diesen, man ist wirklich so dieses Mittendrin-Gefühl, was merkwürdig ist, weil man ja eigentlich nur, nur Tetris spielt und das davor hat, aber sie schaffen es wirklich, eine reinzuziehen. Richtig cool finde ich auch die Da Vinci Stage. Die ist, glaube ich, auch direkt davor. Das ist so eine, da werden dann aus deinen Blöcken werden dann Zahnräder, Holzzahnräder. Und immer wenn du dann sowas löst, dann hat das so ein holziges Geräusch. Also dann
so mechanisches, wie wenn so Zahnräder so ineinander greifen, genau. Und so, ja.
Also großartig. Ganz cool gemacht. Und im Hintergrund hast du dann so Windmühlen und jedes Mal, wenn du dann so eine Reihe löst, dann drehen sich die Windmühlen ein kleines bisschen schneller. So ein ganz, also das Feld ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, weil ich mich einfach so auf das Spiel konzentriert habe. Aber so dieser subtilen Effekt hat das ganze Spiel die ganze Zeit. Also, dass du dann irgendwie so, dass Sachen sich im Hintergrund verändern, dass die Blöcke sich auch verändern. Also, es gibt auch so Effekte auf den Blöcken. Die haben dann irgendwie so einen Glanz oder eine Tiefe irgendwie oder fangen dann auch an, so aufzuleuchten und so. Und das ist wirklich cool. Und ja. Ich habe oft gehört, 30 Level ist ja wenig. Das ist ja lächerlich. Wird dann auch noch Tetris, was soll man da spielen? Ey, die 30 Level sind so abwechslungsreich und so unterschiedlich und so ideenreich, dass also das ist mehr als genug. Mehr als genug. Und man ist auch eine Weile beschäftigt. Also, und ich hatte diesen Effekt, dass ich wollte gestern Abend so um 12:30 wollte ich nur mal so kurz vor dem Schlafen gehen. Nochmal ein bisschen Tetris spielen. Und ich so, ja, guck's mal kurz rein. 4 Uhr morgens, Michael spielt immer noch Tetris. Es hat diesen Sogeffekt von früher. Also man kann einfach nicht aufhören und immer noch diesen, jetzt schaffe ich es aber Effekt. Ne? Also diese Stelle mit dem Ritual, da erinnere ich mich deshalb so gut dran, weil ich es echt lange, ich habe bestimmt 10 Versuche gebraucht, um durch diesen schnellen Teil in den letzten Drittel zu kommen, ja. Weil der wirklich,
der ist echt heftig.
Ja. Weil ich habe echt Schwierigkeiten unter Druck, Tetris zu denken. Also dann funktioniert dieses logische Zusammenpassen nicht mehr so gut, wenn ich diesen Zeitdruck irgendwie habe. Und das war wirklich schwer. Und das hat nur solche Herausforderungen, also richtig geil. Hat mir sehr gut gefallen. Und das ist ja nicht alles. Es gibt ja dann auch noch diesen Effektmodus, ne?
Ja, genau. Stopp. Es gibt 30, da noch kurz dabei bleiben, es gibt diese 30 Stages, dann mit so einem Finalstage, so ein bisschen so ein Remix ist, also irgendwie 28 und dann eben diese Remix-Stage nochmal sowas. Aber wie gesagt, da ist man schon im einfachen Spielmodus relativ schnell durch und hat alles mal gesehen. Aber es gibt dann ja, wie gesagt, 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade, also leicht, normal und schwer. Der schwer ist dann schon auch echt richtig knackig. Also diese schnellen Passagen, die verändern sich jetzt nicht vom Ablauf so die Level, aber werden halt insgesamt von der Grundgeschwindigkeit einfach nochmal einen Ticken schneller überall. Also die schnellen Sachen sind dann halt noch schneller. Da ist man schon ordentlich beschäftigt, weil man eben alle Stages auch in diesen 3 Schwierigkeitsgraden erledigen kann. Und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, diesen Effektmodus. Ja. Der heißt ein bisschen komisch. Der ist im Endeffekt ein Challenge-Modus. Ein Einzellevel-Auswahl-Modus. Vielleicht kann man so sagen. Wo nochmal neue Spielmodi auf dich warten. Und da ist wirklich alles dabei. Also vom Umfang her wirklich sehr lobenswert. Da sind ganz klassische Tetris-Challenges dabei, wie zum Beispiel schaffe 150 Linien in möglichst kurzer Zeit und dann spielt man halt auf Highscore. Wer schafft es schneller, 150 Linien abzubauen? Aber es sind auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Non-Game-Over-Modus, wo du einfach relaxen kannst. Ja? Sagst einfach hier Relax-Playlist und dann nimmt er dir die 4 ruhigsten und bequemsten und schönsten Level, also dieser Wasser-Level oder 4 Wind-Level zusammen und du kannst einfach in Seelenruhe wirklich deine Seele baumeln lassen in dieser VR oder in diesem 2D-Modus, gemütlich puzzeln und wenn du halt Game Over gehst, dann löscht sich das Spielfeld und du kannst weiter puzzeln. Einfach so, weil du Bock drauf hast. Oder halt auch so richtige Rätsel-Stages und das finde ich wirklich sehr, sehr cool.
Ja, man muss in VR auch übel kotzen, ne? Weil die Kamera immer so fett reinzoomt und dann das Perspektiven ständig wechselt. Quatsch. Natürlich nicht. Nee, nicht. Nein, Witz, also es ist super relaxing VR. Man sitzt halt und guckt auf das. Ja.
Ist halt ein sehr statisches,
Erlebnis, Ding. Genau. Wollte ich jetzt, also es ist echt sehr Einsteiger für VR. Einzige Kritik, die ich an diesem Spiel habe, also es ist alles geil, es ist eines der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind mit Abstand. Also es ist.
Und das beste Tetris.
Also ja. Abgesehen von der Gameboy-Version, das ist, die ja übrigens auch hier drin ist, ne?
Ja, aber die hat. Ja, als irgendwo als versteckte Stage ist die drin.
Dabei. Also ich denke, das ist sicherlich das beste Tetris-Spiel, das auch bisher rausgekommen ist. Es hat nur einen einzigen Kritikpunkt und der ist aus Game-Design-Sicht wahrscheinlich schwer umzusetzen. Es ist nur Einzelspieler.
Ja. Das ist das Einzige, was man wirklich kritisieren kann.
Und muss.
muss, weiß ich gar nicht, weil
deutsche Kritiker müssen das kritisieren.
Man muss es auf jeden Fall erwähnen, weil halt der Tetris-Modus für zwei Spieler, es gibt sehr viele coole Tetris-Varianten, wo du wirklich auch dem Gegner dann irgendwelche Teile in den Weg wirfst, Linien, irgendwelche coolen Effekte hast, dass bei ihm sich die Teile verkehrt herumsteuern und so weiter und so fort. Das fehlt hier komplett. Ich weiß auch nicht, warum. Also wenigstens in diesem Effekt-Modi hätten sie ja eine so eine Stage einbinden können, weil du siehst ja auch, in diesem Effekt-Modi-Menü schwebst du über so einen Globus, der halt auch so ein bisschen so atmosphärisch gemacht ist. Und da siehst du überall andere Spieler. Und deswegen habe ich auch gedacht, du vergleichst ja auch den Highscore mit denen und so weiter. Und dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass es dort dann auch irgendwo so eine Art Multiplayer-Modus gibt. Aber den sucht man vergeblich. Vielleicht kommt der irgendwann mal noch nachgepatcht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nichts angekündigt. Aber in der Grundversion für 40€ kostet das Spiel, ist kein einziger Multiplayer-Modus dabei, auch nicht irgendwie lokaler Multiplayer mit Splitscreen halt, oder so. Und gerade das gehört halt irgendwie.
Und ist halt auch Unreal Engine, also das ist ja schon Netcode mit drin. Also das wäre jetzt irgendwie auch machbar gewesen, da jetzt nochmal Tetris auch mit Online-Multiplayer und so zu machen. Das verstehe ich auch tatsächlich nicht. Ja. Klar, die Effekte und dieses Gefühl, dass es alles so zur Musik passt und so, das lässt sich natürlich im Multiplayer nicht bewerkstelligen, aber das Extra-Modus wäre sicherlich drin gewesen. Also gerade weil der Singleplayer so akribisch alle Evolutionsschritte irgendwie drin hat und so, finde ich es einfach ein bisschen schade, weil, gebe ich dir recht, also es gibt ja dieses Puzzle-Tetris-Ding da, Battle-Puzzle, oder das heißt, mit den Street Fighter-Figuren zum Beispiel, da gibt es ja echt geile Tetris-Varianten und die Idee, dass man sich die Blöcke gegenseitig zuschiebt, gibt es ja schon seit dem Gameboy, also da gibt es ja diesen Modus, den man mit Link-Kabel spielen kann und dem Gegner da so richtig was zu verbauen, so dass man aber auch sehen kann im Spielfeld, was kommt jetzt eigentlich von meinem Mitspieler. Das war immer super, das hat immer Spaß gemacht. Und da verstehe ich nicht, warum man das nicht. Also, wenn ich schon. Also, es muss ja nicht unbedingt online sein, es hätte ja auch jetzt ein lokaler Splitscreen dann einfach reichen können. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und ist das Einzige.
Vielleicht haben sie es probiert. Ich kann mir nur erklären, dass es eben mit der Musik, wenn zwei Leute die Teile drehen, dass es dann irgendwann eine Disharmonie
hat. Ja, aber dann mach doch einfach einen separaten Modus, der ganz klassisch ist und so. Also wo dieses ganze Gefrieme, also dieses ganze Ding mit Musik und so nicht mit dabei ist. Ist dann zwar schade, aber da würde jetzt auch, glaube ich, keiner sagen, ist ja, also ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, da würde jeder verstehen, dass es halt so nicht funktioniert. Einfach einen Standardmodus irgendwie mit reinbauen.
Ich glaube, das hätte echt noch gefehlt für das ultimative Paket, gehört einfach dazu. Aber sag mal, hast du den Mystery-Modus in dem Effekt-Modi ausprobiert? Der ist richtig geil. Der Mystery-Modus-Level, also du hast dann immer so verschiedene, so wie so eine Playlist, die du dann aussuchst. Und da gibt's ganz, ganz unten gibt's so ein bisschen abgefahrenere Spielmodi und da ist der Mystery-Modus dabei. Und der ist richtig cool, weil der wirft dir alle 20, 30 Sekunden kommt dann ein random Effekt und der fühlt sich quasi an, als spielt ein zweiter Spieler gegen dich und boykottiert dich. Also deswegen komme ich da gerade drauf. Da wirft dir die KI dann immer irgendeinen Effekt auf dein Spielfeld und du musst damit klarkommen. Das kann dann zum Beispiel sein, dass das Spielfeld sich spiegelt. Ja. Dann musst du auf einmal spiegelverkehrt spielen oder auf dem Kopf. Oder die Teile mutieren. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Das heißt, du hast dann nicht mehr diese L-Form, sondern der Zacken vom L, also diese L-Abstufung unten, ist dann nochmal ein Pixel verschoben nach unten. Also nicht ein Pixel, sondern ein Block. Sodass du quasi wie so ein J hast, wenn du dir das ungefähr vorstellen kannst. Oder die bestehen dann auf einmal nicht mehr aus 4 Bausteinen, sondern halt 5, die irgendwie so wild zusammengewürfelt sind. Und dann komm mal damit klar, irgendwie eine Linie fertig zu machen. Oder auf einmal, 20 Sekunden später, kommt ein riesiger L-Block rein, der aus 80 kleinen Blöcken besteht. Ja. Und du musst den irgendwie unterkriegen und verbaust dir halt mit diesem Ding das halbe Spielfeld. Und der ist wirklich lustig. Der fühlt sich nämlich genauso an, als würdest du irgendwie sowas wie Puzzle Fighter oder so spielen gegen einen anderen Spieler, der dir dann irgendwelche Negativeffekte reinschmeißt. Also der kommt da am ehesten dran, dieser Modus.
Schade. Also wenn man das hört, dann denkt man echt, warum gibt es da keinen Zweispieler-Modus? Ich weiß es nicht. Also das ist das Einzige, was ich mich frage. Aber davon abgesehen, mit Abstand eins der besten Titel dieses Jahr. Also jetzt sagen viele so, hä, ist doch nur Tetris. Ja, aber gerade deshalb ist das ja so gut, weil dieses Spielkonzept einfach sehr gut funktioniert. Und ich finde es, es braucht halt einfach, klar, einfach diesen modernen Anstrich. Also Tetris assoziiert man mit alten Computergrafiken und so. Man hat dann immer so diese Gameboy-Version und sowas alles im Kopf und sowas. Und so sind wir ehrlich, die 3D-Tetris-Sachen, die es dann halt später auf PlayStation 2 und so gab, die waren jetzt nicht so attraktiv. Also ich fand, also sieht man in diesem Video von Digital Foundry auch ganz gut, die Evolution. Und da wollte man ja auch schon teilweise in sehr so coole Entspannungsgrafiken irgendwie reingehen, dass das Ganze so einen Zen-Charakter irgendwie bekommt. Hat aber einfach aus technischen Gründen nie so richtig funktioniert. Und jetzt ist einfach eigentlich mal die Technik da, um sowas mal zu machen. Und ich finde, das ist total geglückt. Also es ist mit Abstand eins der besten Titel. Und die Frage, die immer kommt, ja, 40 Euro für einen Tetris-Titel, locker. Also ich habe das vorbestellt.
Das ist so zeitloses Spiel, das werdet ihr auch in 10 Jahren noch spielen können.
Ja. Ich habe das sofort vorbestellt, als ich gesehen habe, dass es als Retail-Version rauskommt. Ich glaube sogar, dass es 35 nur kostet, statt 40. Mhm. Aber echt, jeder Cent ist gut angelegt. Also die Preisfrage ist komisch, ne? Da haben die Leute. Also
man muss natürlich schon, irgendwie sowas für Tetris-artige Puzzle-Games übrig haben, aber wenn man das einigermaßen mag, dann ist man da ja absolut gut verdient.
Da kann man jetzt natürlich keinen Tetris-Block in den Kopf schießen, ne? So ein Spiel ist das jetzt nicht. Aber das ist davon abgesehen, also wer mit Tetris was anfangen kann, der kommt da nicht dran vorbei. Und ich glaube, das ist.
Aber Micha, ja? Wie gut ist eigentlich der Soundtrack? Ich habe diesen Soundtrack, ich habe mir den auch nach dem Spielen, ich habe den beim Spielen eher ständig gehört, dann habe ich mich tagsüber dabei erwischt, wie ich dieses Lied, nachdem ich das eben bis nachts um 4 auch wie du gespielt habe, habe ich ständig diese Connected irgendwie Ohrwurm. Das sind ja richtig auch Sängerinnen, die richtig tolle Popsongs irgendwie haben, dann kommt irgendwelche Drum and Bass Sachen rüber, dann ist es eher wieder so in die Trance-Ecke. Das ist so fantastisch, dieser Soundtrack, weil es eben auch durch das Spiel so eine Verbindung mit dir erzeugt, dass ich mich wirklich dabei ertappt habe, diese Ohrwürmer tagsüber zu haben und auch auf YouTube mal mir den Soundtrack einfach so angehört habe nebenbei, während ich Artikel geschrieben habe oder so. Unfassbar. Also der ist richtig, richtig, richtig gut. Von vorne bis hinten ist es einfach ein absolut rundes Ding und der Soundtrack ist fantastisch.
Also da gibt's es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis ein Soundtrack-Release davon kommt. Ich habe da auch schon ein bisschen gegoogelt und da gibt's, also der Entwickler hat gesagt, ja, es ist ein bisschen knifflig wegen den Lizenzen und so, weil der da mit verschiedenen, also das sind nicht nur eigene Sachen von dem Entwickler. Der Mitsuguchi hat ja auch so eine J-Pop-Band eine Zeit lang gemacht, die Genki Rockets, die ganz cool ist. Also das war so ein Zwischenprojekt zwischen, also die Frau, die in Child of Eden vorkommt, das Mädel, das da im Intro rumspringt, das ist zum Beispiel die Sängerin aus Genki Rockets, soweit ich weiß. Oder eine Schauspielerin, die irgendwie mit dem Projekt zu tun hat, irgendwie so. Und also insofern hat er da auch seine eigene Musikerfahrung drin, aber das sind halt mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet, so ähnlich wie bei Res und Lumines. Und bis da ein Soundtrack rauskommt, wird es ein bisschen dauern. Und das ist einfach super schade, weil ich den jetzt sofort haben will. Weil das ist, also das ist so, das ist elektronische Musik, die ist halt, die auch interessant ist, aus musikalischen Standpunkten so interessant ist, dass selbst Leute, die mit elektronischer Musik eigentlich nicht so viel anfangen können, trotzdem diesen Wert erkennen. Also so gut ist die Musik. Das ist so, also wenn man genrefremd ist, sagt man trotzdem, okay, das ist cool, weil die Komposition ist interessant und die Melodien sind geil. Und durch diesen ganzen doch eher technischen und abgefahrenen Synthesizer-Look, den diese Tetris-Welten haben, passt das aber auch wunderbar zusammen. Also man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie fremd ist oder dass es jetzt einfach nur so eine willkürliche Entscheidung ist, sondern das Audiovisuelle ergibt dann halt so ein großes Gesamtbild. Man würde bei Res ja zum Beispiel auch nie sagen, dass was anderes dahin gehört als elektronische Musik. Und hatte genau, und so etwas Ähnliches hat man bei Tetris Effect halt auch. Also bei Tetris Effect weiß man, das muss elektronische, dance-artige Musik sein. Und sie ist ja auch teilweise auch relativ progressiv. Also es ist nicht immer so diese Trance-Richtung. Bei Child of Eden war das Ganze sehr smooth und sehr relaxed. Und hier mischt das ja auch. Also es gibt so, gibt ein paar Drum-Bass-Sachen, es gibt ein paar House-Sachen, es gibt ein paar
sehr aber dann auch so Jazz, Elektro-Jazz dazwischen mit diesem New York-Level und so. Also wirklich sehr
also Fusion-Jazz.
Und dann diese Busch-Trommeln dann in diesem Dschungel-Level.
Ist also alles irgendwie so mit drin und das ist ziemlich cool. Und auch wenn man, gerade wenn man so nicht so firm ist mit elektronischer Musik, kriegt man da echt eine schöne Reise durch dieses Genre und lernt es vielleicht auch dann zu schätzen, weil man weiß, okay, was können Künstler eigentlich mit diesen ganzen elektronischen Kram machen? Also wirklich, wirklich cool. Und schade, dass es so lange dauert. Es ist auch wirklich, jede Stage hat nochmal, also hat wirklich einen eigenen Song halt auch und
einen sehr markanten Unterschied zwischen den Songs.
Genau, auch, sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade so die Vocal-Tracks sind echt cool. Also diese, also wenn die so unter Wasser spielen, die sind, glaube ich, ein bisschen eher in dieser Kette drin. So, die sind richtig toll, wenn dann so die Mittelparts kommen, wenn dann, oder wenn die Breaks kommen und dann öffnet sich das dann für die Stimme. Ist super. Also richtig, richtig gut. Ja. Wir kommen sehr in Schwärmen und das ist eigentlich ein uraltes Spiel, das irgendwo in einem russischen, in der Universität erfunden wurde. Und mich freut übrigens sehr, dass der Erfinder jetzt auch nach einer Zeit dann eigentlich
endlich dafür bezahlt wird auch, ja. Genau. Es gibt inzwischen nämlich die Tetris Corporation oder Tetris Company, die Lizenzgeschichte jetzt endlich auch unter Dach und Fach quasi hat, nachdem sie da bei EA so ein bisschen versauert war. Das hat ja Mitsuguchi auch dann immer davon abgehalten, das wirklich umzusetzen. Er wollte schon sehr viel länger dieses Tetris-Effekt machen. Und 2012 wurde dann diese Tetris Company gegründet, unter der dann offizielle Tetris-Spiele jetzt erscheinen können. Und dann wird nicht nur der russische Erfinder eben anständig bezahlt, sondern Mitsuguchi konnte endlich auch die Tetris-Lizenz haben und hat echt auch lange an diesem Spiel gearbeitet. Also von wegen irgendwie mal schnell so eine Cash-Grab. Nee, der hat da 6 Jahre an Tetris-Effekt rumgebastelt. Also das merkt man schon
auch. Alexei heißt der, glaube ich, ne, der Erfinder? Auf den Nachnamen komme ich gerade nicht. Alexei, irgendwie P.
Ja, ist immer ein bisschen schwierig mit russischen Namen. Aber
schwierig
ja.
auszusprechen, aber Alexei heißt auf jeden Fall mit Vornamen. Schaut euch diese Doku von Gaming Historian an. Super. Da merkt man auch, was für einen historischen Impact dieses Spiel auch hat. Und erklärt auch ganz, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, erklärt auch ganz gut, in welchem Kontext das war. Das war so die Zeit, wo Computer in Russland dann auch verbreiteter waren oder sich verbreiten wollten. Und man hat die aber auch eher so, man hat Spiele eher so als was Edukatives gesehen. Ne? Also das ist ganz andere, ganz interessante Sachen. Da habe ich übrigens einen Artikel drüber geschrieben bei Gamestar Plus über die Entwicklung von russischen Spielen. Da kommt Tetris natürlich
Alexei auch vor. Paschitnov,
genau.
Alexei.
Der hat noch so einen Zwischennamen, den ich leider nicht aussprechen kann. Leo irgendwas. Das ist sehr schwierig. Wir wollen diesen Namen auch nicht falsch aussprechen. Deswegen bleiben wir bei Alexei.
Genau. Also am 6. Juni 1984 erschienen und jetzt tatsächlich zu einem meiner Spiele des Jahres geworden. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Wunderbar.
Wunderbar.
Videospiele sind wunderbar.
Ja, wirklich, ne? Gut. In diesem ganzen Sturm an Spielen kommt ausgerechnet wirklich so ein altes Konzept und hat mich auch, also erfreulicherweise wirklich sehr positiv überrascht.
Mein blockiges Herz im Sturm erobert. Genau.
Haben diese Tetris-Dinger nicht auch einen Namen?
Tetriminus, habe ich vorhin
Tetriminus. Ach, das ist ja süß.
Und witzig, der L-Charakter von Tetris, also ja, drei Blöcke senkrecht, einer rechts, horizontal, der wurde mal als der beste Videospielcharakter der 90er gekürt von irgendeinem Video Games Award Magazin oder so. War eigentlich eher so und als Gag in der Auswahl mit drin, neben diesen ganzen anderen bekannten Figuren wie Lara Croft und so. Und dann haben aber die Leute von der Website, ich glaube, es war IGN oder so, ich weiß es nicht mehr, haben dann eben diesen L-Buchstaben Tetrimino als den Held der 90er gefeiert. Fand ich total witzig.
Geil.
Ja, wunderbar. Ist aber gut, komisch. Dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder, wenn ihr wollt. Wir freuen uns sehr darauf. Macht's gut und bis morgen.
Bis dann. Ciao.
Ich dachte, du singst jetzt mit.
Nein.